Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. 6 Grundrechte für alle EU-Bürgerinnen und Bürger, kurz und knapp formuliert in einer eigenen Charta. Darin zunächst das Anrecht auf eine gesunde und geschützte Umwelt, dann das auf digitale Selbstbestimmung, auf den Schutz vor Algorithmen und das Recht auf AmtsträgerInnen, die die Wahrheit sagen. Zum krönenden Abschluss das Recht, diese Rechte vor europäischen Gerichten einklagen zu können. Der Jurist und Schriftsteller Ferdinand von Schirach hat diese neue EU-Grundrechtecharta aufgesetzt. Unterstützt wurde er dabei von Staats- und Europajuristinnen. Und nun hofft man auf breite Zustimmung. Erstmal auf digitale Unterschriften unter jeder-mensch.eu. Mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Sie ist Professorin für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität im niederösterreichischen Krems und sie ist eine leidenschaftliche Verfechterin der Europäischen Republik. Frau Gero, diese Rechte wollen sicher die meisten für sich in Anspruch nehmen. Warum ist bisher niemand anderes darauf gekommen?
Naja, es sind ja immer wieder Anläufe unternommen worden, zum Beispiel eine europäische Verfassung zu machen. Ja, die letzte ist ja 2003 bekanntlich gescheitert. Ich habe bisher vom politischen Raum nicht den großen Drang erkennen können, dass man dieses gescheiterte Verfassungsprojekt wiederbeleben möchte. Dass jetzt mit der Pandemie eine andere Diskussion entsteht, dass wir sehen, wie wichtig Europa wird, das ist das eine. Und das ist Herrn von Schirach konzidiert, dass er jetzt ja in seinen Texten einen europäischen Verfassungskonvent fordert. Auf der anderen Seite gibt es ja schon einen. Ja, wir haben ja jetzt von der Leyen, die eine große Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union ausgerufen hat. Es gibt ein großes zivilgesellschaftliches Bündnis, Citizens Take Over Europe, die jeden Mittwoch schon im Internet an einer europäischen Verfassung schreiben. Also das Ganze führt sich jetzt zusammen zu einem neuen Appell, an den europäischen Grundrechten zu arbeiten. Aber es ist nicht ganz originell, um das kurz zu relativieren.
Sie haben sich ja auch immer wieder für eine europäische Verfassung stark gemacht. Diese Rechte sind aber ganz in Ihrem Sinne, wenn ich Sie richtig verstehe.
Darauf würde ich gerne 2 Antworten geben. Ja, es ist natürlich immer problematisch, von einer Verfassung zu sprechen, ohne den Begriff Staat in den Mund zu nehmen. Normalerweise haben ja Staaten Verfassungen. Das Interessante an Europadebatten ist, wenn Sie sagen, Europa müsste ein Staat werden, dann laufen alle weg. Wenn Sie aber sagen, wir wollen eine europäische Verfassung und diese ganzen schönen Rechte, dann sind halt alle dabei. Wir haben ja im Moment, zu Recht, sagt Herr Schirach, nur eine sogenannte Marktbürgerschaft. Das heißt, als europäische BürgerInnen sind wir eigentlich bisher nur die gleichen Subjekte des gleichen Binnenmarktes. In unseren anderen bürgerlichen Funktionen sind wir Staatsbürger unserer Nation. Und in diesem Text, den Herr Schirach in der Zeit hatte, beantwortet er zum Beispiel diese basische Frage gar nicht. Wer sind denn jetzt eigentlich die Bürgerinnen Europas? Weswegen das schon auch ein bisschen bedauerlich ist, dass er sich scheinbar, würde ich jetzt mal sagen wollen, nicht in aktuelle Debatten erstmal kundig gemacht hat.
Hehre Ziele, wenn ich sie richtig verstehe, aber an der Realität, an den gegenwärtigen Strukturen völlig vorbeigedacht?
Nicht gerade völlig. Das, was er da anschiebt, ist ein Thema, das offensichtlich auch diesen Zuspruch finden kann, weil Herr Schirach natürlich ein bedeutender Mann ist in Deutschland, den in der Debatte jeder kennt, der sich jetzt neu einem Thema zuwendet, was man bei ihm nicht vermutet, ja, Europa. Und diese neue Dynamik ist wünschenswert und gut, weil er damit etwas aus der Latenz holt, was irgendwie überall da ist und weil er mit seiner Prominenz das jetzt in eine Richtung bürstet.
Was sagt das über unseren Europadiskurs aus, wenn ein Bestsellerautor und Dramatiker, ein Jurist jetzt solch eine Charta entwirft und die Stimmen aus der EU bisher eigentlich gar nicht gehört wurden?
Ja, das können Sie zu Recht thematisieren und das ist sagt genau das über den Europadiskurs, dass der nämlich immer abgewiegelt wird. Also wer von Europa redet, hat schon verloren und vielleicht ist es tatsächlich so, diese trojanische Geschichte, ja, dass das durch den Mund eines Bestsellerautors mal in die Mitte der öffentlichen Debatte gerückt werden muss. Aber kommen wir nochmal zu den einzelnen Rechtsforderungen. Das müssten natürlich Juristen beantworten, was er da fordert und ob diese 6 Sachen sich so einfach umsetzen lassen. Kann ich nicht beantworten, scheint mir sehr, sehr, sehr problematisch zu sein, weil die eigentliche Umkehrung ja darin besteht, dass er etwas, was wir vorher als Schutzrechte angesehen haben, zum Beispiel die Umweltschützen, einen verfassungsrechtlichen Auftrag, Umweltschutz, Tierschutz und so weiter, als Individualrechte verankern möchte. Natürlich wäre das alles sehr begrüßenswert, aber dann ist natürlich schon die Frage, warum Europa und warum nicht die Welt? Also wenn Sie letztendlich dafür sorgen wollen, dass sich, was auch immer, eine pakistanische Näherin über ein europäisches Gericht darüber beschweren kann, dass sie ausgebeutet wird, dann ist schon die Frage, wo ziehen wir eigentlich die Grenze von Europa? Ich glaube in der Tat, dass die Fragen des 21. Jahrhunderts. Das sind die Fragen der globalen Amende und wie wir sozusagen mit globalen öffentlichen Gütern umgehen. Das wird tatsächlich radikal neu gedacht werden müssen, transnational sowieso, global. Das wird es ja auch schon getan. In akademischen Zirkeln redet man längst über sozusagen im Grunde globale Verfassungen, ja, nicht mal mehr europäische. Und insofern ist das eine ganz interessante, steile Piste hier, die Herr Schirach da aufmacht. Und man kann nur hoffen, dass da viele mit ihm durch die Tür gehen, dass zumindest Bewegung in eine Debatte kommt, die längst in der Latenz liegt.
Das sagt die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero über die neue Grundrechtecharta für die EU, eine Initiative von Ferdinand von Schirach. Mit wenigen Worten eine Sache auf den Punkt zu bringen, wie etwa bei einem Gesetzestext, das ist eine bewundernswerte Kunst für sich. Wie leicht gerät man doch in Versuchung, um den heißen Brei herumzureden, aus Verlegenheit geschwätzig zu werden oder einfach nur den Nagel nicht auf den Kopf zu treffen. Wer einem solchen Geschwafel schon mal zum Opfer gefallen ist, mag sich gewünscht haben, dass die Wortzahl per Gesetz begrenzt ist. Der britische Dramatiker Sam Steiner hat diesen Wunsch oder eben auch diesen Albtraum Wirklichkeit werden lassen, zumindest auf der Theaterbühne. 140 Worte pro Tag, das ist die Obergrenze in Steiners preisgekröntem Stück Zitronen, Zitronen, Zitronen. Das Schauspiel Graz hat gestern für die deutschsprachige Erstaufführung gesorgt, in Form eines Theaterfilms. Den hat Barbara Behren für uns verfolgt.
Sie sitzen sich auf dem Bühnenboden gegenüber, Olivia und Bernadette. Soeben ist das junge Paar von der Arbeit nach Hause gekommen, doch statt des lockeren »Wie war dein Tag, Schatz?«Gesprächs schauen sie sich konzentriert in die Augen, scannen die Mimik ihrer Partnerin und wägen jedes Wort, als sei es ein kostbarer Edelstein.
34, 21. Tag?
Ja. Deiner?
Ja. Dienstag wieder passiert.
Sorry, scheiß drauf.
Reden? 11. Sag du.
Was? Bernadette.
Ich weiß.
Ich kann das nicht mit 140. Ich
versuch's.
Tatsächlich liegt hier jedes Wort auf der Goldwaage. Warum die Regierung das 140-Worte-Gesetz durchgesetzt hat, bleibt allerdings nebulös. Die Musikerin Olivia ist für ihre Redefreiheit auf die Straße gegangen, vergeblich. Ihre Freundin Bernadette, Juristin, war da fügsamer und merkt erst, was die Sprechobergrenze für sie und ihre Beziehung bedeutet, als es zu spät ist. Wie sich selbst zum Ausdruck bringen in 140 Worten, wie das Innere verständlich machen, was außer Einsamkeit bleibt ohne Sprache übrig? Andererseits, kann man, muss man nicht auch ohne Worte lieben können? Wer hätte sich nicht schon gewünscht, herausgerutschtes zurück ins Herz versenken zu können? Wohin führen wortreiche Streitereien wie diese?
Also, ich find's wirklich gut.
Findest du?
Ja, ich find's wirklich gut.
Okay, cool.
Ich hasse Worte wie wirklich.
Was?
Ich finde es wirklich gut, du hast gesagt, ich finde es wirklich gut.
Okay.
Modaladverbien.
Modaladverbien?
Ja, wenn du sagen würdest, ich finde es schön, dann wäre es so, okay, wow, sie findet es schön, sie findet es toll, was ich mache, aber ich finde es wirklich gut. Das klingt so wie, bitte glaub mir, dass ich es schön finde. Okay, jetzt reden wir über meine.
Das habe ich doch gar nicht so gemeint.
Sam Steiner hat sich für sein Theaterdebüt diese so simple wie geniale Versuchsanordnung ausgedacht und erzählt sie anhand vieler Rückblenden als schlichte Liebesgeschichte, die natürlich politische und hochphilosophische Fragen aufwirft. Was ist der Mensch ohne Sprache? Wie kämpft er für seine Rechte? In welche Richtung Steiner möchte, bleibt allerdings diffus. Die Orwellsche Science-Fiction-Dystopie, die Menschen zeigt, denen eine Diktatur die Stimme raubt, streift er nur am Rande. Ganz im Realismus ist das Stück aber auch nicht zu verorten, wenn die Figuren nach 140 Worten wie im Märchen die Stimme versagt und sie nach Worten schnappen wie nach Luft. Die junge niederländische Regisseurin Anne Mullenas hat aus Steiners Heteropärchen zwei Frauen gemacht. Eine gute Entscheidung, die die Klischeegefahr eines wortkargen Mannes und einer quasselnden Frau von vornherein bannt. Sie setzt in ihrem kurzen Theaterfilm ganz auf das Experiment, die Laborsituation. Katria Lehmann und Maximiliane Haß treten zunächst als Schauspielerinnen auf die Bühne. Dann verwandeln sie sich zu ihren Figuren, ziehen, Szenenwechsel, in eine karge Wohnung, die mehr und mehr von gigantischen Grünpflanzen überwuchert wird. Zuletzt streifen sie durch den Botanischen Garten in Graz. Der sprachlose Mensch also auf dem Weg zurück in den Dschungel?
Vermiss dich.
Lass das.
Es stimmt.
Ich bin hier.
20 Wörter von dir.
Alles von mir.
Nein.
Mit kurzen Trennbildern in Schwarz-Weiß macht die Regisseurin geschickt redselige Vergangenheit und stumme Gegenwart deutlich. Umso weniger Worte, umso verkümmerter wirkt die Pflanze Mensch. Kein Zweifel, Mullenas feiert die Fähigkeit des Kommunizierens, auch wenn Verständigung ja bekanntlich unwahrscheinlich ist. Man möchte Steiners Idee nun gern in die Hände eines Existenzialisten wie Beckett legen oder einer Sprachspielerin wie Yoko Tawada. Dann würden die Grundfesten von Sprache und Sein tatsächlich erschüttert. Doch auch dieser Text macht unser kostbares Sprachgut spürbar. Und er macht in Mullenas Inszenierung sogar Spaß, wenn sie die Frauen am Ende jedes ökonomische Haushalten über Bord werfen und ihre 140 Worte in einem Rap-Song verschwenderisch abfeuern lässt.
Barbara Behrendt über die deutschsprachige Erstaufführung von Sam Steiners Zitronen, Zitronen, Zitronen am Schauspiel Graz, inszeniert von Ann Mullenas. Wir bleiben der Tradition treu, an Donnerstagen über beachtenswerte Filme zu sprechen, auch wenn es derzeit keine Filmstarts im klassischen Sinne gibt. Heute soll es um einen Film gehen, für den eigentlich die ganz große Kinoleinwand reserviert war, denn der Animationsfilm Josep sollte bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere feiern. Das hat Corona verhindert und doch ist Josep schon eine Menge Aufmerksamkeit zuteil geworden. Es gab einen europäischen Filmpreis für den besten Animationsfilm und erst kürzlich in derselben Kategorie einen César. Gründe genug, dass wir mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus sprechen über den ersten abendfüllenden Spielfilm des Cartoonisten Aurélien Formant, der sonst für die Tageszeitung Le Monde zeichnet. Jetzt also fürs Kino. Und Katja Nicodemus, der Zeichner Aurel zeichnet das Leben eines Zeichners namens Josep. Welche Rolle spielt das Künstlerische in diesem Film?
Er spielt natürlich eine zentrale Rolle in diesem Film, da der Regisseur Aurel, eben der französische Zeichner, von seinem Zeichnerkollegen José Bartoli auch mit dessen Ästhetik, mit dessen Bildern erzählt. Denn Bartoli floh ja 1939 aus dem frankistischen Spanien nach Frankreich. Er floh vor den Faschisten und in Frankreich wurde Bartoli in einem Internierungslager festgesetzt, zusammen mit anderen Kommunisten, Antifaschisten. Und der Film hat einen Erzähler, den französischen ehemaligen Gendarmen Serge, und quasi auf dem Sterbebett erzählt dieser Serge nun seinem Enkel von der Zeit als Bewacher im Internierungslager. Und als Bewacher freundete er sich eben mit Josep, dem Zeichner, an, dem Spanier, versorgte ihn mit Essen und verhalf ihm schließlich zur Flucht und eben auch mit zu Stiften und Papier. Und das ist das Tolle. Er half diesem Mann sozusagen sein Martyrium, diese unerträglichen Zustände dann im Lager, ja, festzuhalten.
Das Lebensmittel Kunst sozusagen. Wie zeichnet denn Aurel das? Also mit der flinken, flüchtigen Hand eines aktuellen Cartoonisten?
Ja, diese Ästhetik ist sehr beeindruckend, eigentlich nachgerade erschütternd, würde ich sagen, weil sich der Regisseur Aurel bei seinen handgezeichneten Bildern eben auch von den Zeichnungen seines damals internierten Kollegen inspirieren ließ. Also er arbeitet mit Joseps feinem, vibrierendem Stil, auch mit dessen realen Zeichnungen, und die Umrisse der Figuren, die sind ganz fein, manchmal pulsierend. Die Hintergründe sind mal düster atmosphärisch, mal völlig leer. Und diese Skizzenhaftigkeit, die lässt natürlich enormen Raum für unsere Vorstellungskraft. Und der Film hat auch einen unglaublich abwechslungsreichen Stil. Manche Bilder sind farbig, dann wieder gibt es ja ganz flüchtig wirkende Schwarz-Weiß-Skizzen von Gewaltszenen. Ja, und die Gegenwart des Erzählers, des sterbenden Gendarmen, ist geradezu bunt.
Sie haben gerade schon die Gewaltszenen angesprochen. Empfohlen wird der Film ab 16. Sehen wir also auch in der Abstraktion der Zeichnung besonders grausame Bilder aus dem Internierungslager in Frankreich?
Tja, ich würde sagen, dass es schon ein harter Film ist. Und ich finde es eigentlich richtig, dass der Film erst ab 16 ist, weil diese Düsternis und diese unglaubliche Gewalt, die hallen natürlich in den Bildern nach. Und ich muss auch sagen, die haben mich nachgerade noch beschäftigt. Also man wird die eigentlich so leicht nicht mehr los. Gerade durch die Abstraktion erzählen wir eben die Bilder des Lagers weiter. Manchmal sind Exekutionen nur angedeutet und die denkt man dann eben im Kopf nach und erzählt das alles und ja, ist dann auch damit alleine. Insofern finde ich diese Altersfreigabe oder Beschränkung eigentlich richtig.
Ein Film, der aufrüttelt, wenn ich Sie so verstehe. Ein Film, der eine klare politische Botschaft hat und der vielleicht auch deswegen diese großen Preise bekommen hat?
Ja, man kann sagen, der eine Satz bleibt der Film auch bei den Figuren und er bleibt in der Vergangenheit und hat da auch eine sehr klare Botschaft. Und auf der anderen Seite natürlich, ja, schwingen in diesem Lager noch andere Lager mit. Und in der Geschichte dieses Mannes, der da ja in seiner Heimat Folter und Tod erwartet und dann in Frankreich interniert wird, muss man sagen, da schwingt da noch was ganz anderes mit, natürlich auch die Geflüchteten unserer Gegenwart, ohne dass der Film das aufdringlich erzählt. Aber er braucht im Grunde auch diese Rahmenhandlung eines Erzählers, um die Vergangenheit aufzubrechen und nicht zu historisieren. Also insofern ist durch diese Multiperspektivität eigentlich erst entsteht dann so eine Ambivalenz und ja eine absolute Gegenwärtigkeit, die man eben auch nicht mehr los wird.
Deutliche Empfehlung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann diesen Film nur empfehlen für alle Menschen über 16. Und es ist für mich einer der herausragenden Filme dieses Jahres. Wirklich schade, Sie haben es ja schon angedeutet, dass er nicht auf der großen Leinwand zu sehen ist, aber man muss ihn einfach ansehen.
Eindeutige Worte von Katja Nikodemus, und zwar über den Film Josep, den preisgekrönten Animationsfilm von Orel, zurzeit zu sehen bei Prime Video. Friedrich Hölderlin, der wortgewaltige Schwabe, war eines der ersten Corona-Kulturopfer. Sein 250. Geburtstag vor gut einem Jahr fiel zwar nicht gänzlich ins Wasser, aber die Würdigungen und Feierlichkeiten mussten doch arg eingeschränkt werden. Frisch renoviert, der Turm in Tübingen, neu hergerichtet, das Geburtshaus in Laufen, all das wurde erst einmal wieder geschlossen. Also entschied man sich, das Hölderlin-Jahr um 6 Monate zu verlängern, offensichtlich nicht ahnend, dass die Pandemie ebenfalls in die Verlängerung gehen würde. Doch genug des Virus, heute gibt es Grund zur Hölderlin-Freude. Im öffnungsbereiten Tübingen wurde nämlich ein ganz besonderes Projekt vorgestellt, das die oftmals als sperrig empfundenen Dichtungen größeren LeserInnenkreisen zugänglich machen soll. Dank einer Hörbuchedition mit Hölderlin-Versen in verschiedenen Mundarten und Dialekten, etwa auf Wienerisch.
Aber Freund, wir kommen spät. Zwar leben die Götter, aber überm Hauptraum in anderer Welt. Endlos wirken's da und scheinen wenig zum Achten, ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zum Fassen. Nur zu Zeiten erträgt die göttliche Fülle der Mensch.
Brot und Wein, Hölderlins berühmte Elegie, gesprochen von dem Schauspieler Josef Kaldis. Er ist offenkundig ein gebürtiger Wiener. Jörn-Florian Fuchs hat sich das neue Projekt näher angesehen und vor allem angehört. Nahbarer soll Hölderlin mit Hilfe dieser Aufnahmen werden, Herr Fuchs. Aber um es ganz klar zu machen, wir haben es hier nicht mit Hölderlin in einfacher Sprache zu tun, oder?
Absolut nicht, wenngleich die Präsentation dieser Hörbuchedition, die demnächst wahrscheinlich dann beim Label Alabanda Records auch erscheinen wird, die wurde ja vorgestellt im Hölderlin-Turm, nur natürlich, nachdem man einen Corona-Schnelltest gemacht hat, mit dem Tübinger Tagesticket. Und der Hölderlin-Turm wiederum hat seit kurzem das Konzept, tatsächlich Hölderlin in leichter Sprache anzubieten. Aber das ist sozusagen eine kleine Pointe bei dem Ganzen. Wir haben es tatsächlich zu tun mit einer sehr ernst gemeinten Edition und dem Versuch, eben Hölderlin zu übersetzen in die verschiedensten Mundarten und Dialekte. Und das Ganze ist ein Projekt von dem in Neuseeland lebenden und lehrenden Literaturwissenschaftler Jon van Kilsink, der eigens für diese Präsentation nach Tübingen gereist ist und, das sind die Regeln im Moment natürlich, auch hier erst mal 2 Wochen in Quarantäne musste.
Nun haben wir gerade schon Josef Kaldis gehört aus Wien. Der ist ja bekannt aus Funk und Fernsehen. Wer hat denn noch so sein Sprachkönnen in den Dienst der guten Sache gestellt?
Was ich wirklich toll an diesem Projekt finde, ist, dass es die ganz unterschiedlichsten Sprecherinnen und Sprecher gibt aus allen Regionen. Alle Mundarten und Dialekte oder fast alle sind da vertreten. Und manchmal ist es auch durchaus rührend, wenn sind halt nicht alles jetzt auch Experten, sondern tatsächlich auch interessierte Laien, um es mal so zu formulieren. Und das ist ein Beispiel aus Berlin.
Ja, Tag hoch. Mein Name ist Petunia Krause. Ich war nie die hellste gewesen. Ab jetzt, da bilde ich mir. Und werde mal Hölderlin lesen, auch wenn ich nicht alles kapiere. Ich suche mal was raus, ich spring mitten rein und trage jetzt was vor vom Brot und vom Wein. Seliet Griechenland, du Haus der himmlischen alle. Also es war, was einst der Jugend gehört. Festlicher Saal, der Boden ist Meer und Tische die Berge, wahrlich zu einzigem Brauche vor Alters gebaut. Aber die Thronen wo? Die Tempel und wo die Gefäße? Wo mit Nektar gefüllt Jöttern zur Lust der Gesang? Wo leuchten sie denn die fernen treffenden Sprüche? Delphi schlummert und wo tönet das große Geschick? Wo ist das Schnelle? Wo bricht's alljägen Wärtchen glücksvoll, donnernd aus heiterer Luft über der Ogen herein?
Dieser Hölderlin-Beitrag aus Berlin, fast so ein bisschen schnoddrig, auf alle Fälle etwas zaghaft. Wir haben davor den erdigen Hölderlin aus Wien gehört. Herr Fuchs, welche Sprachvariante hat Sie denn noch besonders angesprochen?
Also ganz toll fand ich tatsächlich einen Beitrag von einem Kaffeehausbesitzer von der ostfriesischen Insel Baltrum, August Ronnefels. Er interpretiert Hölderlin so, als ob man sich ja fast so ein bisschen wie im Café oder wie in einer Friesenkarte wähnt. Das ist ein Höreindruck.
Brot und Wien von Hölderlin. Ringsum ruht die Stadt still, ward die erleuchtete Gasse. Und mit Fackeln geschmückt rauschen die Wogens hinweg. Vielleicht, dadurch ein liebendes Bild oder ein einsamer Mann ferner Freunde gedenkt und die Jochen tiet, jetzt kommt auch ein Wehen und regt die Gipfels des Haines ob. Sieh, und das Schattenbild unserer Art, der Mond, kommt geheim nu auch. Die Schwärmerische der Nacht kommt, voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert, um uns glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingen unter den Menschen.
Das also nochmal ein ganz anderer Hölderlin-Sound. Es gab ein bisschen Kritik vom Literaturwissenschaftler Jochen Niklas Köhler im Vorfeld. Der ist bei uns ja auch immer wieder im Programm zu hören. Er sagte, das wird doch eher ein hohler Ton statt ein hoher Ton. Das finde ich aber nicht. Diese Beispiele sind sehr, sehr überzeugend. Und man kann natürlich auch noch darauf verweisen, dass Hölderlin ja extrem geschwäbelt hat. Und das hat er tatsächlich auch in Briefform getan in seinen Lebensjahren, als er geistig umnachtet im Hölderlin-Turm eben in Tübingen wohnte. Da gibt es eben so Zitate wie Narret is it, Narret, Narret, Narret. Also da wird sozusagen insgesamt dann doch wieder ein Schuh aus diesem ganzen Projekt.
Und das Projekt heißt Hölderlin global, von der Waterkant bis ins Burgenland. Danke an Jörn-Florian Fuchs. Und jetzt wird kurz vorm Osterfest gestritten in den Kulturmeldungen von und mit Susanne Lurwig.
Unter anderem weiterhin über die Rückgabe der Benin-Bronzen. Heute hat sich der nigerianische Botschafter in Deutschland, Yusuf M. Tuga, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu Wort gemeldet und noch einmal ganz klargestellt, dass der Raub der Bronzen ein Gewaltakt war, Nigeria schon seit langer Zeit ihre Rückgabe fordert und es nicht mehr reicht, in der Benin Dialogue Group darüber zu diskutieren. Der Botschafter schreibt am Ende seines Artikels, man zähle auf das Anstandsgefühl Deutschlands und der Menschheit. Er hoffe, dass neben dem Hashtag Black Lives Matter auch der Hashtag Black Countries Also Matter gelte. Hermann Parzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagte gestern zur Debatte bei Deutschlandfunk Kultur,
das ist doch eine ziemlich eindeutige Aussage, wenn man sagt, dass man zurückgabenbereit ist und dass man jetzt in bilaterale Gespräche eintreten muss, um zu besprechen, wie kann das gehen? Wie kann man erreichen, dass einige Objekte hier bleiben können? Sollen das Leihgaben sein oder wie auch immer? Oder teilt man das auf? Also das sind ja die Fragen, die man gemeinsam jetzt klären soll mit den Verantwortlichen in Nigeria und in Benin City.
So sind die Positionen in der Rückgabedebatte nach wie vor weit auseinander, denn der nigerianische Botschafter fordert eindeutig die Rückgabe aller Bronzen und nicht nur einen Teil. Auch der Streit zwischen dem WDR und dem Kameramann Jost Vakano, von dem Film Das Boot, geht in eine neue Runde. Seit Jahren streitet der Chefkameramann für eine höhere Bezahlung seiner Arbeit, die bei Fertigstellung des Films bei 100.000 Euro lag. Das preisgekrönte und ausgezeichnete Werk hat aber Millionen eingespielt und wird ständig bei den ARD-Anstalten wiederholt. So sprach das Oberlandesgericht München Vakano 2017 eine Nachvergütung von mehr als 600.000 Euro zu. Doch dieses Urteil hob der Bundesgerichtshof heute auf. Der 87-jährige Kameramann Vakano klagt aber weiter. Nicht nur gegen den WDR, sondern auch gegen die anderen 8 ARD-Anstalten. Beim Streit um die Neubesetzung des Leipziger Thomaskantorats soll nun eine Mediatorin vermitteln, und zwar zwischen dem Chor und dem designierten Kirchenmusiker Andreas Reitze. Eine Kommission hatte ihn ausgewählt, doch die Sängerknaben sprachen sich gegen ihn aus. Reitze ist aber trotz massiver Kritik weiterhin bereit, sein Amt im September anzutreten. Mitglieder des Chors fordern hingegen Leipzig-Universitätsmusikdirektor David Timm als neuen Thomaskantor. Schauen wir, was die professionelle Moderatorin bringen kann. Deutlich andere Klänge als beim Thomaner Chor erklingen in der Regel beim Eurovision Song Contest. Und der soll, Corona hin oder her, im Mai in Rotterdam vor Publikum stattfinden. Allerdings mit sehr viel weniger Zuschauern und mit einem Negativtest. So sind derzeit die Planungen, die sich aber, so betonen die Verantwortlichen, je nach Pandemielage auch wieder ändern können. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
Mit Susanne Lohrweg, vielen Dank. Impfstart in Hausarztpraxen, Impfgeschwindigkeit in Europa und Impfkollaps in Polen. Das sind drei Themen gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war an diesem Gründonnerstag Maja Elmenreich.